SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Als Land bezahlen, statt Flüchtlinge aufzunehmen. Die EU sucht neue Wege im Umgang mit der Flüchtlingskrise. Donald Trump, schon ganz präsidentenhaft, appelliert an die Einheit.
We want to bring unity to the Republican Party.
Donald Trump, US-Präsident. Die Horrorvorstellung selbst für viele Republikaner nimmt Form an. Die internationalen Iran-Sanktionen sind seit 100 Tagen offiziell aufgehoben, doch die iranische Bevölkerung merkt davon noch nicht viel.
Ich sehe die Bevölkerung hier. Ich rede ja jetzt nicht mit den Mullahs und den Hardlinern. Und die Bevölkerung ist sowas von gierig nach Normalisierung, gierig nach Öffnung, nach Außen, nach Austausch.
ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten erzählt von einem Land voller Hoffnung im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Die Staatspolitische Kommission des Ständerats hält nichts davon, dschihadistische Söldner automatisch auszubürgern. Sie lehnt eine parlamentarische Initiative aus dem Nationalrat mit 7-4 Stimmen ab. Das Anliegen fordert, dass schweizerisch-ausländischen Doppelbürgern das Bürgerrecht zwingend aberkannt wird, wenn sie in der Schweiz oder im Ausland extremistische Gewalttaten verüben oder an Kampfhandlungen teilnehmen. Der Nationalrat befürwortet diese Initiative. Die Kommission des Ständerats hingegen ist der Ansicht, das Anliegen verstoße gegen Grundprinzipien des Rechtsstaats. Schweizer Telekom-Unternehmen dürfen auf dem Flughafen Basel-Mühlhausen keine Mobilfunkanlagen mehr betreiben. Swisscom und Sunrise gaben bekannt, dass sie ihre Mobilfunkantennen auf dem binationalen Euro-Airport am 24. Mai abschalten müssen. Über die Präsenz von Schweizer Mobilfunkunternehmen auf dem Euro-Airport liefen während Monaten Verhandlungen mit den französischen Mobilfunkanbietern und Behörden. Die französische Seite beharrt auf der alleinigen Nutzung der Frequenzen. Der Flughafen steht auf französischem Staatsgebiet. Als die Swisscom 2004 auf dem Flughafen Antennen erstellte, ging sie davon aus, dass dies durch den Staatsvertrag aus dem Jahr 1949 legitimiert sei. Das ist jedoch nicht der Fall. Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova expandiert. Er will die niederländische Firma Audionova International übernehmen, sofern die Wettbewerbsbehörden zustimmen. Audionova betreibt über 1.300 Akustikfachgeschäfte in 8 Ländern. Der Kaufpreis beträgt rund 900 Millionen Franken. Russland will neue Militäreinheiten an seine westlichen und südlichen Grenzen verlegen. Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf die verstärkte Präsenz der NATO in Osteuropa, erklärte der russische Verteidigungsminister laut Nachrichtenagenturen. Die Verlegung der Truppen solle bis Ende Jahr erfolgen. Die NATO hat im Februar entschieden, ihre Präsenz in den Nachbarstaaten Russlands aufzustocken, unter anderem wegen des Konflikts in der Ostukraine. Der Europäische Gerichtshof hat mehrere Klagen gegen die EU-Tabakrichtlinie abgelehnt. Sowohl das geplante Verbot von Mentholzigaretten als auch Auflagen für elektronische Zigaretten etwa seien rechtens, urteilten die Richter in Luxemburg. Gegen strengere Vorschriften für Tabakprodukte hatten mehrere Tabakunternehmen und das EU-Land Polen geklagt. Der Gerichtshof wies zudem eine Klage zurück gegen einheitliche Packungen ohne Werbung. Die australische Regierung will in ihrer Steuerbehörde eine Spezialabteilung schaffen, um gegen Steuerflüchtlinge vorzugehen. 1000 Spezialisten sollen verhindern, dass multinationale Konzerne und reiche Privatpersonen ihre Gewinne in Steueroasen verlagern. Firmen, die wegen Steuervermeidung überführt werden, müssen dem Staat auf ihren Gewinnen 40 statt die ordentlichen 30% Steuern abliefern. Das Wetter am Nachmittag ist es sonnig. Im Osten hat es zum Teil ausgedehnte Quellwolken. Richtung Westen ist es oft wolkenlos. Die Temperaturen erreichen mit Biese 15 Grad, im Wallis wird es 19 Grad warm. Morgen ist es meist sonnig bei 18 Grad. Am Morgen gibt es aber erneut Bodenfrost. Im Süden ist es heute dank Nordföhn sonnig bei 23 Grad. Morgen ist es zunächst hochnebelartig bewölkt, dann setzt sich die Sonne wieder durch bei Temperaturen um 20 Grad.
So geht es im Rendezvous weiter. Geld statt Solidarität. Wer bezahlt, muss keine Flüchtlinge aufnehmen. Das ist einer der Vorschläge der EU-Kommission, um mit den Hunderttausenden Flüchtlingen umzugehen. Wir sprechen über die Vorschläge aus Brüssel. Donald Trump auf der Zielgeraden. Der belächelte Kandidat der Republikaner hat alle abgehängt. Hacker im Schweizer Rüstungskonzern RUAG. Waren es wirklich die Russen? Und wie einfach lassen sich Industriebetriebe hacken? Das bedingungslose Grundeinkommen, darüber stimmen wir ab. Was ist aber Arbeit wert?
Ich glaube sehr stark, der Mensch findet eigentlich seine Identität auch über die Arbeit.
Arbeit macht glücklich.
Wir sinnieren im Stapferhaus. Und Aleppo, syrische Stadt im Bombenhagel. Selbst Spitäler werden nicht verschont. Begegnung mit einem führenden syrischen Oppositionellen. Donald Trump ist dort, wo er immer sein wollte. Dort, wo ihn das Partei-Establishment nie haben wollte. Donald Trump wird sich im Juli offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner küren lassen können. Sein ärgster Konkurrent, Ted Cruz, gibt auf. Und so wird sich Trump in den nächsten Wochen ungestört die noch nötigen Delegiertenstimmen sichern können. So hatte sich die Parteileitung den Ausgang der Vorwahlen sicher nicht vorgestellt. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Trump Tower, New York. Oben vor einer goldenen Rolltreppe stehen Donald J. Trump und seine dritte Gattin Melania. Während aus den Lautsprechern ein Song von Neil Young scheppert, gleiten die beiden winkend auf der Rolltreppe zu einem Podium runter.
Wow! Whoa! That is some group of people. Thousands! So nice, thank you very much. That's really nice, thank you.
Dort kündigt Trump vor 10 Monaten in einer einstündigen Rede an, er wolle ins Weiße Haus. Eine chaotische Rede, in der er alle seine Themen schon streifte. Die Mauer zu Mexiko, die schlechten Handelsverträge, die Vernachlässigung der Kriegsveteranen. Ein Scherz, meinten viele. Trump ist bald wieder weg, glaubten andere. Doch Donald Trump legte von Woche zu Woche zu und blieb im Rennen, während ein Profipolitiker nach dem anderen das Handtuch werfen musste. Nun ist auch noch Ted Cruz weg, der letzte ernsthafte Rivale des Immobilienmoguls. Lying Ted, wie ihn Trump nannte, Lügen-Ted. Und das war noch das Harmloseste. Gestern gab's für einmal Lob.
Ted Cruz, he is one hell of a competitor. He is a tough, smart guy.
Ted Cruz sei ein unglaublich harter und gewiefter Konkurrent, erklärte Trump.
What Ted did is really a very brave thing to do and a great thing to do, because we want to bring unity to the Republican Party.
Und gut, sei er aus dem Rennen, nun könne die Partei zusammenkommen und sich hinter ihn, Trump, stellen. Das ist freilich einfacher gesagt als getan. Donald Trump ist vielen traditionellen Republikanern mit seiner Art und seinen Anliegen auf die Füße getreten. Sie haben das Gefühl, ein Unterhaltungskaspar habe ihre Partei gekidnappt. Ganz anders sehen das die Wählerinnen und Wähler Trumps. Endlich einer, der die Probleme anspricht. Auch wenn der Multimilliardär die Sorgen der Mittelklasse nicht aus eigener Erfahrung, sondern bloß aus der Zeitung kennt. Donald Trump hat gesehen, wie stark sich die Parteispitze und die reichen Geldgeber von der Parteibasis entfernt haben. Und er ist erfolgreich in diese Lücke gesprungen.
Ausgerechnet der heikle Bereich Waffenherstellung wurde ausspioniert. Der Rüstungskonzern des Bundes, die RUAG, wurde Opfer eines Cyberangriffs, wie der Tagesanzeiger berichtet. Schon im Januar hat die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet, wegen des Verdachts auf wirtschaftlichen Nachrichtendienst. Die Spuren deuten offenbar nach Russland, weil man bei der RUAG eine Spionagesoftware sicherstellte, die früher bei Attacken auf die Bundesverwaltung eingesetzt worden waren. Frage an Guido Berger von unserer Digitalredaktion. Die Russen, ist das ein plausibler Verdacht?
Das ist plausibel, man muss allerdings auch einschränken, Russland und China sind immer so die üblichen Verdächtigen, auf die als erstes gezeigt wird. Dass ein Staat dahinter steckt, kann sein, weil es bei dieser Art von Angriffen jeweils ein Team braucht, das viel Know-how hat und vor allem Geduld. Also das ist teuer, ein solcher Angriff. Das heißt aber umgekehrt nicht unbedingt zwingend, dass es ein Staat gewesen sein muss.
Also wenn es kein Staat war, könnte es dann zum Beispiel eine Spezialistengruppe sein, die ihre Informationen dann teuer verkauft, also quasi organisierte Kriminalität.
Das ist ebenfalls denkbar, ja, dass so ein Team privat auf eigene Rechnung arbeitet und diese Informationen auf dem Schwarzmarkt verkauft. Es könnte auch eine Mischform sein, also dass das Team vielleicht privat, also organisierte Kriminalität ist, aber der Kunde, der Käufer dann ein Staat. Es gibt auch Zwischenhandel, also jemand stiehlt etwas, verkauft das an jemand anders, die reichern das vielleicht noch mit weiteren Informationen anbündeln, verkaufen es wieder weiter. Und deshalb ist es bei solchen Angriffen immer sehr schwierig, überhaupt den direkten Auftraggeber nachzuweisen.
Also jetzt mal unabhängig vom möglichen Angreifer im Fall Ruag, mal ganz grundsätzlich gefragt. Wie läuft denn so ein solcher Cyberangriff auf ein großes Industrieunternehmen ab?
Das beginnt eigentlich mit einer Erkundungsmission. Da versucht man, möglichst viel über das Unternehmen herauszufinden. Wer arbeitet wo? Wer ist wie nahe dran an den Informationen, die man stehlen will? Wie ist das Unternehmen organisiert? Was für Sicherheitsvorkehrungen gibt es? Um gezielt Schwachpunkte zu identifizieren, auf die man dann losgehen kann. Und mit Schwachpunkten meine ich sowohl technische wie auch menschliche. Also solche Angriffe sind in der Regel eine Kombination aus technischen Angriffen, wo Lücken im System ausgenutzt werden, und dem sogenannten Social Engineering, wo man gezielt auf einzelne Personen losgeht, versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie dann hereinzulegen. Und das heisst eben, das braucht sehr viel Geduld, das dauert lange, da reden wir nicht von Tagen oder Wochen, die so ein Angriff dauern, sondern eher Monate.
Wer ist denn am stärksten gefährdet? Also sind das eher Großunternehmen oder eher die Kleinen?
Ich würde sagen, das sind eigentlich grundsätzlich alle gefährdet, die spezialisiertes, wertvolles Know-how haben und das nicht ausreichend schützen. Also die Größe des Unternehmens spielt da, glaube ich, weniger eine Rolle.
Stichwort Schützen, was können Unternehmen tun?
Es ist wichtig, dass Unternehmer ihre Mitarbeiter schulen, dass es eine Sicherheitskultur gibt im Unternehmen. Aber selbst wenn man das macht, dann kann es immer sein, dass die Angreifer geschickt genug sind, lange genug Geduld haben und es ihnen trotzdem gelingt, jemanden hereinzulegen. Und dann braucht es eben noch weitere Sicherheitsmaßnahmen, um eben zu verhindern, dass, wenn es an einer Stelle bricht, dann gleich alles offen da liegt. Also die Unternehmen müssen sich nicht nur nach außen schützen, sondern auch gegen innen sozusagen, gegen sich selbst. Und dann ist Sicherheit einfach nicht ein Zustand, sondern ein Prozess. Also man muss konstant beobachten, konstant ausbauen und nachbessern und dann ist man sicher.
Vielen Dank für diese Einschätzungen und Einordnungen, Guido Berger von der SRF Digitalredaktion. Jeden Monat Geld vom Staat. 2.500 Franken für Erwachsene, gut 600 Franken für jedes Kind. Und das ohne Gegenleistung, ohne Arbeit. So ist es vorgesehen in der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, über die wir am 5. Juni abstimmen. Da stellen sich Fragen, zum Beispiel, welchen Wert hat die Arbeit für die Menschen? Was gibt ihnen die Arbeit? Inlandredaktor Peter Maurer hat nach Antworten gesucht. Bei Besuchern der Ausstellung «Geld» des Stapferhauses Lenzburg.
An die Arbeit. Es geht los. Aristoteles, der alte Grieche, übernimmt die Begrüßung.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Treten Sie ein, kommen Sie näher.
Freude an der Arbeit, hat der große Philosoph einst gesagt. Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten. Und so fragt man die beiden älteren Damen, Entschuldigung, welchen Wert hat eigentlich die Arbeit?
Unsere Mama, wir sind Schwestern, unsere Mama hat immer gesagt, wichtig ist, dass der Mensch Arbeit hat. Denn sonst ist er nie zufrieden. Und sie war nicht eine reiche Frau, überhaupt nicht, aber zufrieden in dem, was sie gemacht hat. Und ich glaube, da hapert es in der Welt ganz stark.
Sagt die ehemalige Lehrerin. Und ihre Schwester, früher Bankkauffrau, ist überzeugt,
wenn ich ausgefüllt bin am Tag, kommt es nicht so darauf an, ob ich jetzt mehrere Tausend verdiene oder vielleicht nur zwei, drei.
Im weißen Raum, wo der Geldfluss fließt, der Geldbaum wächst und der Goldesel grast, flüstern Stimmen.
Nichts ist unmöglich.
Unheimlich zwar, aber verlockend.
Deine Freiheit.
Freiheit.
Deine Freiheit.
Aber man muss, will, kann oder darf doch arbeiten.
Arbeit ist ein notwendiges Übel.
Für wahrscheinlich die meisten Leute auf der Welt ist Arbeit eher etwas, was halt eben darum geht, dass man seinen Lebensunterhalt verdienen kann und nicht unbedingt etwas, wo man wirklich einen Sinn drin findet.
Sagen die Kunsthistorikerin und der pensionierte Zeughausangestellte. Was ist Arbeit? Was gibt sie den Menschen? Zwei Ingenieure denken laut nach.
Arbeit gehört einfach zum Leben. Ich denke, wir sind dafür gemacht, zum Arbeiten.
Man ist ein Teil der Gesellschaft in unserem System, das wir haben.
Das heisst einfach nicht, dass wir dafür gemacht sind, für Geld zu arbeiten. Ja, das ist für mich ein grosser Unterschied.
Ich arbeite auch ehrenamtlich, für Palliative Care zum Beispiel. Dort ist meine Arbeit, gibt kein Geld, sondern Anerkennung, Liebe oder irgendeinen Beitrag, der mir gut tut.
Arbeit integriere den Menschen, sagt die Physiotherapeutin.
Er wird wertgeschätzt mit dem, was er erreicht. Das ist etwas sehr Wertvolles, wenn man diese Bestätigung nicht mehr hat. Dann fehlt einem etwas, da sieht man einen Arbeitslosen, der hat es sehr schwer, seine Wertschätzung noch mehr zu haben.
Und die Heilpädagogin, die die Arbeitslosigkeit nicht nur vom Hörensagen kennt, bestätigt.
Ich habe für mich gefunden, es ist schwierig, mir wie jeden Morgen wieder zu überlegen, was mache ich heute oder was gibt mir die Befriedigung von diesem Tag.
Und der Unternehmer betont.
Ich glaube sehr stark, der Mensch findet eigentlich seine Identität auch über die Arbeit.
Entdecke das Leben.
Die Arbeit, der Lohn, bestimmen die soziale Stellung. Kurz, ich arbeite, also bin ich. Dieser flapsige Satz kommt freilich bei der Büroangestellten und dem Winzer nicht gut an.
Nein, den finde ich recht doof. Ich finde, das ist nicht die Grundlage des Menschseins. Wenn die Leute mögen arbeiten und wollen arbeiten, dann sollen sie das machen. Nein, ohne Arbeit würde es nicht gehen. Ohne Stress würde es gehen, selbst sicher.
Ich mache etwas, also bin ich. Aber arbeiten im Sinne von Erwerbstätigkeit, also bin ich, würde ich sagen, nein.
Im funkelnden Raum in dieser Schatzkammer mit 4 Millionen Fünfrepplern auf dem Boden werfen 15-jährige Realschüler mit Geld nur so um sich. Einer will Landschaftsgärtner werden, sein Kollege Logistiker. Beide sind noch auf der Suche nach einer Lehrstelle. Arbeiten? Klar. Nicht arbeiten und vom Staat den Lohn erhalten? No way. Uncool.
Viel zu langweilig.
Von nichts kommt nichts.
Also viele würden jetzt sagen, ja, okay, ja, ist ja schön, müssen wir nicht arbeiten, oder? Ja, kannst du zu Hause hocken, ein bisschen gamen und so. Aber mit der Zeit auch ist da langweilig, immer das Gleiche.
Ja, also dann wäre die Jugend wieder viel zu faul. Ja, also der Wille muss auch da dabei sein, natürlich. Dass man am Ende des Lebens etwas erreicht hat, auch wenn man auch dann glücklich kann sterben.
Ende der Ausstellung. Draußen steigt man in ein Taxi. Der Fahrer, ein alter Italiener, 1964 in die Schweiz gekommen, zum Arbeiten. Jetzt ist er pensioniert, aber man muss doch noch irgendetwas machen im Leben, sagt er.
Arbeit macht glücklich. Ja, das brauchen wir. Da kommt der Rest automatisch alles gut. Finde ich.
Die Gefechte und Bombardements in der nordsyrischen Metropole Aleppo werden immer heftiger. Trotz aller diplomatischer Bemühungen um eine Rückkehr zur Waffenruhe. Aleppo ist einer der umkämpftesten Schauplätze im syrischen Bürgerkrieg. Osama Taljoh ist ein führendes Mitglied im provisorischen Stadtrat von Aleppo, der in den Rebellenquartieren aktiv ist. Außerdem gehört er zum militärischen Rat des wichtigsten syrischen Oppositionsbündnisses. Dieses steht unter dem Einfluss der Golfstaaten und der Türkei. Philipp Scholkmann hat Osama Taljoh in der Türkei getroffen und mit ihm über die Lage in und um Aleppo gesprochen.
Osama Talju breitet die Landkarte aus, zeichnet mit dem Finger Frontlinien in die nordsyrische Landschaft. Das Gebiet nördlich von Aleppo galt vor kurzem noch als eines der Zentren des syrischen Aufstands. Heute sind die Rebellen, die mit Talju kooperieren, dort auf ein schmales Band zurückgedrängt und in einen Dreifrontenkrieg mit Assad-Kräften, Kurden und IS-Milizen verwickelt. Die Lage sei sehr schwierig. Der Militärkoordinator in der sogenannten syrischen Nationalkoalition macht keinen Hehl daraus. Die Dschihadisten des IS beschießen neuerdings auch türkisches Gebiet. Sie wollen die türkische Armee in eine direkte Konfrontation hineinziehen, um das Chaos in Nordsyrien perfekt zu machen, glaubt Talju. Die Front zum Dschihadisten-Kalifat ist nur die eine, die dem Oppositionsmann zu schaffen macht. Auch die syrischen Regierungstruppen sind vorgerückt unter dem Schutz russischer Kampfflugzeuge. Sie haben den Rebellen den direkten Weg zur Türkei abgeschnitten und damit die wichtigste Nachschublinie. Und das offensichtlich in Absprache mit kurdischen Milizen, diesem dritten Gegner auf Taljus Karte. Immerhin, Hilfsgüter für die Menschen in Not kommen noch übers Kurdengebiet in den Raum Aleppo, sagt der Rebellenvertreter. Aber seine Leute würde er nicht mehr über das kurdische Gebiet in die Türkei reisen lassen, aus Angst, dass sie dort gekidnappt würden. Taljus Oppositionsbündnis wird von sunnitischen Regionalmächten unterstützt, von den Golfstaaten, von der Türkei, aber auch vom Westen. In der ersten Phase des Syrienkriegs wurde diese sogenannte syrische Nationalkoalition von Dutzenden Staaten zur einzig legitimen Vertretung des syrischen Volks erkoren. Der Anspruch ist weit entfernt von der Realität im Terrain. Dort gehören radikale Islamisten zu den stärksten Kräften. Sie kämpfen für ein Syrien unter Scharia-Gesetzen. Und Osama Talju bestreitet nicht, dass Extremisten bis in die Stadt Aleppo hinein eine wichtige Rolle spielen. Die ehemalige Handelsmetropole Syriens ist geteilt. Im Osten halten sich die Rebellen, doch sie sind unter massivem Beschuss syrischer und russischer Kampfflugzeuge. Und sie suchen den Schulterschluss mit radikalen Islamisten. Jabhat al-Nusra, die syrische Al-Qaida, unterhält eigene Hilfswerke in der Stadt. An den Frontlinien am Stadtrand koordinieren die Rebellen, die zu Talju halten, die Gefechte gar direkt mit den Dschihadisten. Die Leute von Al-Qaida seien sehr gute Kämpfer, sagt Talju. Spannungen gebe es mit den Dschihadisten, was die Verwaltung betrifft, mit anderen Worten die Anwendung der Scharia. Nicht aber in militärischen Fragen. Eine andere mächtige Rebellengruppe heißt Ahrar al-Sham. Sie wird von der Türkei unterstützt. Auch sie ist radikal-islamisch, sogenannt salafistisch, und auch auf sie sind die Rebellen angewiesen. Russland dagegen will Ahrar al-Sham wie Al-Qaida auf die Terrorliste setzen. Doch wird sich die Rebellion in Aleppo überhaupt noch lange halten können? Das Regime kämpft mit russischer Unterstützung in der Luft und iranischer am Boden. Der Druck auf die Rebellen ist groß. Selbst wenn der Osten der Stadt vollständig eingekesselt würde, die Aufständischen dort könnten eine Belagerung lange überstehen, glaubt Osama Talju. Sie hätten vorgesorgt, sich eingegraben und Schleichwege nach außen fänden sich in einer so großen Stadt wie Aleppo immer. Die Bomben der syrischen und russischen Luftwaffe aber treffen auch die Infrastruktur, Spitäler und Schulhäuser. Die Rebellen ihrerseits beschießen zivile Ziele und Einrichtungen im regierungskontrollierten Westen der Großstadt. Hunderttausende sind bereits aus Aleppo geflohen. Und der Aufstand ist wegen seiner Verschränkung mit religiösen Extremisten schwer diskreditiert. Mitten in diesem Chaos versucht Syrienvermittler der Mistura, die Waffenruhe wiederherzustellen. Selbst wenn es gelänge, Osama Talju glaubt nicht daran, dass sie dauerhaft sein kann. Das Regime in Damaskus suche nicht den politischen Übergang für Syrien, es suche die militärische Entscheidung, sagt der Oppositionsvertreter aus Aleppo. Und umso entschlossener werde auch der Aufstand weitergehen.
Philipp Scholkmann. Sie hören Rendezvous um 1:07. Die Flüchtlingskrise hat einst unantastbare Pfeiler der EU ins Wanken gebracht. So auch das Dublin-Verfahren. Das regelt ja, dass der Staat, in den der Asylbewerber zuerst eingereist ist, das Asylverfahren durchführen muss. In der jetzigen Situation trifft das Italien und Griechenland besonders hart. Die EU-Kommission schlägt deshalb jetzt konkret vor, wie die Last auf die europäischen Länder verteilt wird. Der wichtigste Punkt: Wenn in einem Land überproportional viele Asylsuchende ankommen, werden die neu ankommenden Asylsuchenden auf die anderen Länder verteilt. Frage an Oliver Washington in Brüssel, der die Medienorientierung im Moment verfolgt. Was bedeutet denn überproportional viel?
Das heißt, dass wenn übermäßig viele Flüchtlinge in einem Land ankommen, dann werden ab einer gewissen, genau festgelegten Zahl alle neu ankommenden Flüchtlinge automatisch eben auf die anderen Länder verteilt. Dahinter steckt eine klar definierte Formel, diese zu erklären wäre etwas kompliziert. Aber das Entscheidende ist, dass es eben dazu keinen politischen Entscheid braucht, also um das zu aktivieren, sondern dass eben ab dieser Zahl die Flüchtlinge automatisch umverteilt werden.
Neu sollen auch alle Nationalitäten verteilt werden. Welche Überlegung steckt da dahinter?
Ja, das ist eigentlich nur logisch, wenn wir davon ausgehen, dass ab einer gewissen Zahl eben alle Asylsuchenden von einem Land, also von Griechenland beispielsweise oder auch Italien, auf die anderen Länder umverteilt werden sollen, dann müssten das eben auch alle sein und damit eben auch alle Nationalitäten.
Bisher hat es ja überhaupt nicht geklappt mit der Verteilung der Flüchtlinge. Jetzt sollen sich die Länder, wie es heißt, freikaufen können. Wie soll denn das funktionieren?
Also bis anhin hat die Umverteilung von Flüchtlingen konkret aus Griechenland und Italien auf die anderen Länder wesentlich nicht geklappt, weil sich andere Länder schlicht geweigert haben, Flüchtlinge zu übernehmen. Nun stellt man fest, es ist schwierig, diese Länder, das sind vor allem osteuropäische Länder, zu zwingen, auch mitzumachen. Das möchte man offensichtlich auch nicht. Stattdessen bietet man ihnen eben einen Ausweg an, eine Alternative, um trotzdem Solidarität zu demonstrieren. Und konkret, wenn ein Flüchtling, der von Griechenland nach Polen beispielsweise umverteilt werden sollte, nicht nach Polen kann, weil sich die polnische Regierung weigert, sondern nach Deutschland geschickt wird, dann soll Polen einen Solidaritätsbeitrag von 250.000 Euro überweisen, und zwar an Deutschland überweisen. Also Polen soll bezahlen, Deutschland hat eine Entschädigung auch für die Kosten, die eben anfallen, weil es den Flüchtling übernimmt.
Also 200.000 Euro pro Flüchtling?
250.000 Euro pro Flüchtling, genau.
Was ist denn da zu erwarten, diese osteuropäischen Länder, die sich vehement gegen die Verteilung gewehrt haben? Wie werden die denn reagieren?
Das ist schwierig zu sagen. Entscheidend wird sein, wie man das den osteuropäischen Ländern zu verkaufen versucht und wie das dann eben dort ankommt. Wenn die osteuropäischen Länder das als Strafe verstehen, als Buße gleichsam, dann wird es meines Erachtens ganz schwierig. Interessant ist auch, dass in Polen in der Öffentlichkeit bereits eine Debatte in diesem Sinne geführt wird. Wenn es aber gelingt, das eben tatsächlich als Möglichkeit zu verkaufen, wie Länder auch Solidarität zeigen können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man so eben auch überzeugen kann, auch in Osteuropa.
Wenn wir das gesamte Bild anschauen, was denken Sie, wie groß ist die Chance, dass diese Lösung der EU-Kommission wirklich funktioniert?
Also garantieren, dass es funktionieren wird, haben wir natürlich keine, vor allem auch wenn wir bedenken, dass es bis jetzt ja mehr schlecht als recht funktioniert hat. Aber je mehr Erfahrung die EU mit diesen neuen Prozessen sammeln kann, desto größer auch die Chance, dass es dann auch tatsächlich einmal funktionieren wird. Und deshalb möchte ich nicht von vornherein ein Scheitern an die Wand malen.
Gut, und was denken Sie, wie groß ist die Chance, dass es durch alle Gremien durchkommt, der Entscheid?
Also da ist die entscheidende Frage immer, was wäre die Alternative? Man könnte sich sagen, das ganze Dublin-System funktioniert nicht, dass also ein Flüchtling nur einmal, und zwar in dem Land, in dem er zuerst europäischen Boden betreten hat, einen Asylantrag stellen kann. Das ganze System funktioniert nicht, das ist ein Fiasko. Also schaffen wir es ab, dann hätten wir allerdings den Zustand, dass eben die Flüchtlinge wieder in allen Ländern Asylanträge stellen könnten, also zuerst in der Schweiz, dann in Deutschland und so weiter. Das möchte man nicht. Man könnte sich auch sagen, ja, wir ändern überhaupt nichts, nur dann hätten wir das Chaos, das wir im letzten Jahr haben. Auch das möchte man nicht, und deshalb gibt es meines Erachtens keine Alternative, als eben dieses System weiterzuentwickeln, vorwärts zu entwickeln. Und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der verantwortlichen Politiker das auch so sieht.
Zum Schluss ganz kurz, welche Folgen hätte dies dann für die Schweiz?
Also die Schweiz ist ja Dublin-Mitglied, das heißt, sie muss mitmachen, wenn das durchkommt, und das heißt, sie kann in einem Krisenfall Flüchtlinge abgeben, also sie könnte das, sie müsste aber auch von anderen Ländern Flüchtlinge übernehmen.
Vielen Dank für die Informationen. Aus Brüssel, Oliver Washington. Es ist das Eldorado des Ostens, Iran. Dort lockt das große Geschäft, seit Anfang Jahr zahlreiche Sanktionen gegen das Land aufgehoben worden sind. Wirtschaftsleute aus der westlichen Welt suchen derzeit intensiv nach Wegen und Mitteln, um im Iran Geschäfte zu machen. Das Problem ist nur, die Banken spielen nicht mit. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Die Schweizer Banken hätten zweifellos die Expertise, um Import- und Exportprojekte im Iran zu finanzieren. Dennoch sagen die allermeisten Schweizer Banken beim Thema Iran noch immer «Nein, danke». Das beobachtet die Exportförderorganisation Switzerland Global Enterprise, die Schweizer Unternehmen berät. Der Grund sind noch immer Sanktionen. Zwar hat die Schweiz im Januar im Einklang mit der EU und den USA Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, doch die USA haben zentrale Sanktionen beibehalten. So dürfen weiterhin keine sogenannten US-Personen in Iran-Geschäfte involviert sein. Wickelt also eine Schweizer Bank den Zahlungsverkehr zwischen einem Schweizer Industrieunternehmen und seinem iranischen Kunden ab, muss die Bank sicherstellen, dass nie auch nur eine US-Person damit zu tun hat. Dass also kein involvierter Bankmitarbeiter zufällig Doppelbürger ist, in den USA gelebt hat oder sonst eine Verbindung zu den USA hat und somit aus Sicht der US-Justiz in die Kategorie US-Person fällt. Das sicherzustellen sei gerade für größere Banken kaum möglich, betonen verschiedene Branchenexperten im Gespräch. Die Banken lassen deshalb lieber gleich ganz die Finger von Iran-Geschäften. Das gilt übrigens nicht nur für Schweizer Banken, die europäische Konkurrenz hält es ähnlich. Kein Wunder, viele sind gebrannte Kinder. So musste beispielsweise die französische BNP Paribas 2014 rund 9 Milliarden Dollar bezahlen, weil sie US-Sanktionen gegen den Iran verletzt hatte. Oder die Credit Suisse musste 2009 in einem Vergleich mit US-Behörden 530 Millionen Dollar Buße bezahlen, aus demselben Grund. Die Schweizer Banken machen also einen Bogen um den Iran, aus Angst vor weiteren Bußen. Und sie fürchten sich vor weiteren Strafmaßnahmen der Amerikaner, etwa davor, dass sie bei einem Vergehen vom US-Dollarmarkt abgeschnitten werden könnten. Schützenhilfe bekommen die Banken aber vom Bund. Er führt intensive Gespräche mit den USA. So versucht das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO im Gespräch mit den Amerikanern Rechtssicherheit für Schweizer Firmen und Schweizer Banken zu bekommen. Es möchte klären, was genau ist erlaubt, was ist verboten. Doch wie rasch so die Banken tatsächlich ermuntert werden können, Schweizer Unternehmen bei ihren Iran-Projekten zu unterstützen, ist offen. Noch sind den allermeisten Banken offenbar die Rechtsrisiken zu gross.
Evelyn Kobler. Um die Lage im Iran geht es gleich ausführlich im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News. Der Iran-Kenner Reinhard Baumgarten erzählt von seinen Begegnungen mit den Menschen. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Anders als der Nationalrat lehnt die Staatspolitische Kommission des Ständerats eine Initiative ab, die vorsieht, dschihadistische Söldner automatisch auszubürgern. Die Kommission ist der Ansicht, das Anliegen verstoße gegen Grundprinzipien des Rechtsstaats. Schweizer Telekommunikationsunternehmen müssen ihre Mobilfunkantennen auf dem binationalen Flughafen Basel-Mülhausen am 24. Mai abschalten. Trotz monatelanger Verhandlungen beharrt die französische Seite auf der alleinigen Nutzung der Frequenzen. Russland will neue Militäreinheiten an seine Grenzen zu Osteuropa verlegen. Dies sei eine Reaktion auf die verstärkte Präsenz der NATO in diesem Gebiet, erklärte der russische Verteidigungsminister.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.